Dir sei Ehre, du hast Großes getan. Amen. Damit könnte die Predigt schon zu Ende sein. Ja, mein Name ist Werner Siegburg. Ich war ganz früher mal hier und da als Gast oder Prediger in der FEG Rheinbach. Aber da wohntet ihr noch nicht hier, sondern das war in einer Kaserne. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo das war. Ja, ich selbst habe Familie, meine Frau Helen und ich, wir sind, ja, sitzt da links, sind 35 Jahre verheiratet und haben 3 erwachsene Kinder. Wir sind Mitglieder der EFG Bonn, Evangelische Freie Gemeinde, im Unterschied zu FEG, aber wir haben alle denselben Herrn und sind Brüder und Schwestern im Herrn und das ist wunderbar, hier euch heute Morgen zu sehen. Ich arbeite noch als Lehrer an einem Gymnasium bis zum Ende dieses Jahres, aber dazu später noch ein bisschen mehr in der Predigt. Ja, da haben wir es schon. Christsein, Lust statt Frust oder Lust oder Frust. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt als Christen in eurem Alltag. Ist das eher Frust, Ärger, Druck, Schwierigkeiten mit den Geboten Christi, geistliche Niederlagen, Verzagen? Oder ist das eher die Lust am Herrn, so nach Psalm 37? Ich habe meine Lust am Herrn. Ich habe meine Freude am Herrn. Es ist schön, Christ zu sein. Ich lebe gerne als Christ. Vielleicht kennt ihr beides. Das Verständnis des heutigen Textes kann den Unterschied machen zwischen Lust auf der einen Seite und Frust auf der anderen. Und dann starten wir auch direkt schon mit dem ersten Vers. Jawohl, Römer 8, 11, das ist sozusagen die Grundlage für die Predigt. Ohne diesen Vers würde die Predigt gar keinen Sinn machen. Darauf basiert sie. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Klammer auf, ich lese jetzt aus der Schlachter. Ihr habt am Anfang Neue Genfer gehört. Die Schlachter ist etwas traditioneller, etwas näher am Originaltext. Aber ich kann das ja erläutern, wenn da Begriffe drin stehen, die uns nicht so vertraut sind. Also nochmal, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Das müssen wir jetzt am Anfang realisieren. Als Christen denken wir nicht nur über Jesus nach. Wir denken nicht einfach nur, wir erinnern uns nicht einfach nur an die großen Taten, die er getan hat, an die Worte, die er geredet hat. Es ist viel mehr, Christ zu sein. Jesus selbst lebt in uns mit seiner Auferstehungskraft. Nicht irgendein Jesus lebt in uns. Es ist der auferstandene Jesus, der in uns lebt. Es ist genau derselbe Jesus, der den Tod besiegt hat, der aus dem Grab hervorgekommen ist, der den Lazarus von den Toten auferweckt hat, der viele Wunder getan hat in diese seiner Kraft des Geistes. Genau der wohnt in uns, wenn wir glauben. Das ist die Grundlage für alles Weitere. Wir leben in der Auferstehungskraft Jesu durch seinen Geist. Und darauf baut alles auf. Können wir den nächsten Vers sehen? Jetzt kommt eine Schlussfolgerung. Wenn das so ist, wenn also die Auferstehungskraft Jesu in dir lebt, weil du an Christus glaubst, wenn das so ist, dann gilt der nächste Vers. So sind wir also, ihr Brüder und Schwestern, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Komischer Begriff Fleisch, kurze Definition. Der alte Mensch, der sündige Mensch, der ohne Gott lebt, der Mensch, der nicht an Gott denkt, der Mensch, der ganz unabhängig sein will von Gott, der autonom leben will, der gottferne Mensch, wie wir das auch immer nennen möchten, das ist der Mensch, der im Fleisch lebt. Und jetzt heißt es hier, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet. Komischer Ausdruck, oder? Also ich habe eben gesagt, am Ende dieses Jahres, da gehe ich in Pension. Beziehungsweise da ist meine Regelaltersgrenze erreicht. Ich gehe in Rente. Ich bin Lehrer. Und jetzt stellt euch mal vor, ich sitze dann so gemütlich in meinem Rentensessel. Und plötzlich klingelt es an der Tür. Und da steht mein alter Schulleiter vor der Tür. Und er sagt, Herr Siegburg, ich habe Sie heute vorgesehen für die 7., 8. Stunde Englisch in der Klasse 7a. Welcher Schulleiter würde das machen? Also müsste ein bisschen schief ticken. Ich bin ihm nicht mehr verpflichtet. Ich bin ihm nichts mehr schuldig. Er kann nichts mehr von mir fordern. Und trotzdem könnte es sein, dass ich ihm folge, weil er so eine imposante Figur hat, weil er so charismatisch ist oder überzeugend. Das ist genau das, was wir tun. Wir sind dem alten Menschen, unserem Menschen ohne Gott, wir sind ihm nichts mehr verpflichtet. Wir sind ihm nichts mehr schuldig. Er kann nichts mehr von uns fordern. Und doch folgen wir ihm immer wieder. Wir sind nicht dem Fleisch verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Das bedeutet, Sünde ist nicht mehr unvermeidbar. Sünde kann immer vermieden werden. Es gibt immer einen Ausweg. Und wenn wir das auch nicht glauben mögen, weil wir unsere Dilemmata kennen, Situationen, in denen sowohl A als auch B falsch zu sein scheint. Die Bibel sagt uns, es gibt immer einen Ausweg für die, die in Christus Jesus sind. Ich kann das auch gerne nachweisen, 1. Korinther 10, 13, da heißt es, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Es gibt immer einen Weg, und wenn wir glauben, dass wir auf so einer breiten Autobahn der Sünde oder des alten Menschen oder des weltlichen Lebens gehen, wo es überhaupt keine Ausfahrt zu geben scheint, es ist nicht so. Gott gibt einen Ausweg, und wenn er noch so klein ist. Liebe Gemeinde in Rheinbach, wie finden wir häufiger diesen Ausweg? Wie finden wir öfter den Weg, den Gott geschickt hat, gemacht hat, aus der Versuchung raus? Wie wird das zu einer alltäglichen Erfahrung? Dazu im Verlauf der Predigt mehr. Der nächste Vers. Da heißt es, denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, also gemäß dem alten Menschen, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Ich beginne mal mit dem zweiten Teil des Verses. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Kurz auf Neudeutsch übertragen. Wenn ihr euch dem alten Menschen widersetzt, wenn ihr nicht der Versuchung nachgebt, wenn ihr Christus gehorcht, dann werdet ihr leben. Liebe Gemeinde, jetzt gibt es zwei mögliche Missverständnisse bei diesem Versteil. Das erste mögliche Missverständnis ist folgendes. Ich denke, ich muss zuerst die Taten des Leibes töten, mich der Sünde widersetzen. Dann werde ich leben. Das ist ein Irrtum. Dem widerspricht das gesamte Neue Testament und das Alte auch. Es ist ja vielmehr so, wie wir gehört haben in Vers 11, dass die Auferstehungskraft Jesu in uns lebt. Dass Jesus, der Auferstandene, in uns ist durch den Geist. Und dass wir deshalb, und jetzt zitiere ich auf Deutsch übertragen das Griechische, und dass wir deshalb immer wieder gewohnheitsmäßig die Taten des Leibes töten. Weil wir leben, weil das Leben Christi in uns wohnt, wenn wir glauben, werden wir immer wieder diese Erfahrung machen, dass wir uns der Sünde widersetzen, dass wir Christus gehorchen, dass wir die Taten des Leibes töten. Das ist eine Erfahrung, die wir dann machen. So ist das hier gemeint. Es gibt ein zweites Missverständnis, was hiermit verbunden sein kann. Ich weiß nicht, ich erzähle euch eine Geschichte, die ist ganz alt. Viele werden sie kennen. Es ist die Geschichte vom Indianer, der zum Glauben kam. Sein Stammesbruder fragt ihn, sag mal, was ist denn passiert bei dir? Naja, ich bin zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Ja, und? Was hat sich geändert? Er sagt, bevor ich Christ war, da wohnte ein schwarzer Hund in mir. Ja, und jetzt? Jetzt ist ein Weißer dazugekommen. Und was machen die? Die kämpfen. Sie kämpfen. Liebe Freunde, das ist unsere Erfahrung als Christen, unsere alltägliche Erfahrung, Fleisch gegen Geist. Das sagt uns auch der Galaterbrief, das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander. Dieser Kampf zwischen Geist, zwischen dem Wissen, was richtig und gut ist und unserem alten Menschen, unserer alten Natur, der ist alltäglich. Liebe Gemeinde, wenn ihr den nicht kennt, betrachtet das als ein Warnsignal. Die Hunde kämpfen. Okay. Das Gespräch zwischen den beiden geht noch ein bisschen weiter. Dann sagt der Stammesbruder, okay, die kämpfen. Und wer gewinnt? Dann sagt der Indianer, der, den ich füttere. Der, den ich füttere. Liebe Gemeinde, nehmt ihr geistliche Nahrung auf? Füttert den weißen Hund. Bevor ich darauf eingehe, wie man den füttert, noch kurz zu dem Missverständnis, dem Möglichen, hätte ich ja beinahe vergessen. Einige Leute meinen jetzt als Christen, sie müssten den schwarzen Hund töten. Es stünde da in dem Vers. Steht aber nicht da. Sage ich gleich noch. Sie meinen, sie müssten den schwarzen Hund töten. Sie meinen, sie müssten den alten Menschen töten. Liebe Gemeinde, das könnt ihr nicht. Das werdet ihr nicht können bis zum Ende eures Lebens. Das müsst ihr auch nicht. Das hat Christus längst getan. Das hat Christus am Kreuz getan. Er hat alle schwarzen Hunde ans Kreuz genagelt. Die sind gestorben. Die sind dem Tode geweiht. Dieser schwarze Hund wehrt sich noch. Es ist so wie ein schwarzer Hund, in dessen Leib ein Dolch steckt. Aber der Hund wehrt sich noch. Ihr könnt den schwarzen Hund nicht töten, Christus hat es getan. Was ihr aber könnt, ist zu verhindern, dass er euch beißt. Und ihr könnt verhindern, dass er euch umwirft und kratzt. Den schwarzen Hund könnt ihr nicht töten, aber seine Angriffe könnt ihr abwehren. Das ist hier gemeint. Die Taten des Leibes töten. Wie fütter ich den weißen Hund? Liebe Gemeinde, wenn ihr heute hierhin gekommen seid und euer Herz aufmacht für die Lieder, die wir heute gesungen haben, für die Gebete, die wir gesprochen haben, für die Gemeinschaft mit dem Herrn im Abendmahl, wenn ihr heute eure Herzen aufmacht für die Verkündigung hier und nicht daran denkt, dass hier der Werner Siegburg steht und das Schlechte und Falsche vergesst und das Gute mitnehmt, wenn ihr eure Herzen aufmacht, dann füttert ihr den weißen Hund. Wenn ihr in der Gemeinde dient, nicht damit ihr etwas gelten könnt in der Gemeinde, nicht um euch zu produzieren in der Gemeinde, sondern weil euch die Gemeinde am Herzen liegt, weil ihr der Gemeinde gerne dienen möchtet, weil ihr die Menschen liebt, weil ihr den Menschen gerne dienen möchtet, dann füttert ihr den weißen Hund. Wenn ihr zu Hause die Bibel aufschlagt und lest darin und studiert nicht nur darin, sondern sagt auch, Herr, was willst du mir dann heute sagen? Was willst du, dass ich tue? Was willst du, dass ich denke? Was willst du, dass ich rede? Füttert ihr den weißen Hund? Wenn ihr euch gegeneinander oder miteinander in Achtung und Respekt und Barmherzigkeit und Liebe begegnet. Und füttert ihr den weißen Hund? Ja, es ist richtig, wie vielleicht jetzt Einzelne denken. Barmherzigkeit, Liebe, Achtung, Respekt, Demut. Das sind ja schon Früchte des Geistes, wie man sie so nennt. Aber eine Frucht ist auch gleichzeitig wieder Nahrung. Liebe Freunde, es gibt so viele Gelegenheiten in unserer Gesellschaft, hier in der Rheinbacher Gemeinde, den weißen Hund zu füttern. So viele gute Gelegenheiten. Ist das nicht wunderbar, dass uns keiner hindert hier? Keiner daran hindert, die Bibel aufzuschlagen, die Bibel vorzulesen. Wir könnten uns jetzt draußen hinstellen und Predigten halten. Alles möglich. Noch. Wunderbare Gelegenheiten, den weißen Hund zu füttern. Ich komme zu dem ersten Teil dieses Verses. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Jetzt können bange Fragen kommen. Bange Gedanken. Oh, ich lebe doch so oft gemäß dem Fleisch, oder? Ich erfahre doch so oft geistliche Niederlagen, oder? Sündige doch immer wieder dieselben Sünden. Falle doch immer wieder hin, ich versage doch immer wieder. Bin ich eigentlich Christ? Gehöre ich Gott? Nehmt er mich auf? Das sind bange Fragen. Sie werden in diesem Text beantwortet. Im nächsten Vers zum Beispiel. Kommt der nächste Vers? Ja. Da heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet. Sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, als Kinder Gottes brauchen wir uns nicht mehr fürchten. Du brauchst keine Angst zu haben vor deinem Versagen. Du brauchst keine Angst zu haben vor den Folgen deiner Sünde. Du brauchst keine Angst zu haben, wenn du einmal fällst, geistliche Niederlagen erleidest. Diese neue Beziehung, die Gott uns geschenkt hat, ist eine Vater-Sohn-Beziehung, eine Vater-Kind-Beziehung. Der Begriff Sohnschaft hier übrigens, in Klammern gesagt, er bezeichnet nicht ein Geschlecht, er bezeichnet eine Beziehung. Beziehung zu Gott, er ist unser Vater und dieser Vater hat offene Arme. Da können wir immer reinlaufen in diese Arme. Er liebkost uns, er umfängt uns, er herzt uns, er lässt uns nicht los. Johannes sagt uns das im Johannesevangelium. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, sagt Jesus über seine Jünger. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Und im ersten Johannesbrief, da schreibt er, Furcht ist nicht in der Liebe, wenn ich weiß, wie sehr Gott mich liebt und dass er mir von seiner Liebe gegeben hat. Furcht ist nicht in der Liebe. Als ich die Predigt vorbereitete, nicht diese, eine andere, da habe ich mich in den Bonner Hofgarten gesetzt. Ich weiß nicht, wer den kennt. Es war ein sonniger Tag, alles schön warm und habe da meine Bibel genommen, habe mich auf eine Bank gesetzt und habe da drin gelesen, gebetet und dann wurde es mir zu heiß, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren und dann sah ich dann, da ist ein Spielplatz direkt in der Nähe, schön von Bäumen umrahmt und dann dachte ich, gehe jetzt mal auf den Spielplatz und setze mich da auf eine Bank. Ja, und dann setze ich mich da hin, es war schön, ich holte meine Bibel raus und dann sah ich ein kleines Kind, weiß nicht, 3, das kletterte über das niedrige Mäuerchen, die Begrenzung des Spielplatzes und lief in Richtung der Hauptverkehrsstraße, für diejenigen, die es kennen, die Koblenzer Straße, lief in Richtung Hauptverkehrsstraße. Die Mutter sah es, lief dem Kind hinterher, nahm das Kind ganz liebevoll in die Arme und brachte es zurück zum Spielplatz. Und dieses Kind, das schrie. Es wollte natürlich zur Koblenzer Straße. Etwas erfahren, etwas Neues, Neugier. Und die Mutter, sie hat die Aufmerksamkeit des Kindes auf die schönen Dinge des Spielplatzes gelenkt. Sie hat das Kind getröstet und hat dann die Aufmerksamkeit auf das Schöne auf dem Spielplatz gelenkt. Ich sagte in dem Moment, wo ich das sah, danke Herr für die Predigt. Das macht Gott mit uns. Wenn du irre gehst, wenn du falsche Wege gehst, wenn du auf Abwegen bist, du bist in seiner Hand. Er lässt die 100 stehen und läuft dem Verirrten nach. Er wird dich zurückholen. Er möchte dich zurückholen und er möchte deine Aufmerksamkeit lenken auf die schönen Dinge, auf die herrlichen Dinge in seinem Reich. Das Schöne daran, Christus nachzufolgen, das macht er. Jetzt könnten wir sagen, es ist noch eine bange Frage übrig. Wir könnten sagen, okay, woher weiß ich denn, dass ich Kind Gottes bin? Woher weiß ich das? Weißt du das? Woran liegt's? Auch dazu äußert sich unser Text. Da schauen wir uns mal den nächsten Vers an. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Ja, der Geist Gottes leitet uns. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr zusammensitzt mit Verwandten oder mit Freunden. Wir saßen letztens bei einer Geburtstagsfeier zusammen und kamen auf unsere Verwandten zu sprechen. Unsere Väter, Mütter, Großeltern und so weiter und stellten fest, da gibt es so Ähnlichkeiten. Der geht so ähnlich wie sein Vater. Ja? Der verzieht den Mund an einer bestimmten Stelle, so wie seine Mutter. Der hat so eine Stimmlage wie der Großvater. Oder eine Körpergröße. Da entdecken wir die Marotten und kleinen Macken und Eigenschaften unserer Verwandten. Das sind die Gene, oder? Liebe Gemeinde, wenn du Kind bist, du hast, darf ich das mal so sagen? Du hast die Gene Gottes. Sagt uns der zweite Petrusbrief. Ihr habt Anteil an der Natur Gottes, so heißt es da. Ihr habt Anteil an der Natur Gottes durch den Glauben. An dem Wesen Gottes seid ihr anteilig geworden durch den Glauben. Und wenn das so ist, tatsächlich, wenn das so ist, wenn ihr an dem Wesen Gottes Anteil habt, dann wird euch der Geist auch leiten. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Die Fragen hören nicht auf. Werde ich denn durch den Geist Gottes geleitet? Woher weiß ich denn, dass der Geist Gottes mich leitet und dass das nicht irgendein anderer Geist ist? Viele Geister leiten unsere Welt, oder? Menge Geister haben wir hier. In welcher Form auch immer. Woher weiß ich, dass mich der Geist Gottes leitet? Auch das beantwortet unser Text. Nächster Vers. Ist nicht so einfach. Der Geist selbst, heißt es, also der Heilige Geist selbst, gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Oh. Da ist also der Geist Gottes, da ist unser Geist, der menschliche Geist, und die wirken zusammen. Also ich kann ja jetzt nicht über den menschlichen Geist sprechen. Das würde den Tag kosten. Und ich habe auch gar keine Ahnung eigentlich, was der menschliche Geist überhaupt ist. Niemand hat es richtig definiert. Aber es ist nicht nur einfach hier Verstand. Es ist mehr. Es ist Entscheidung. Es ist Wille. Das alles gehört zum menschlichen Geist. Und jetzt sage ich euch mal einen Schlüsselvers, wie ihr wisst, ob der Geist euch leitet. Zusammen mit eurem Geist. Schlüsselvers steht in Matthäus 26. Da sagt Jesus in einem ganz anderen Zusammenhang, der Geist ist willig. Ihr wisst, wie es weitergeht, das Fleisch ist schwach. Der Geist ist willig. Ist das kein Schlüssel? Der Geist ist willig. Willst du, möchtest du Kind Gottes sein? Möchtest du das gerne? Möchtest du gerne zu Gott gehören? Möchtest du Abba Vater rufen? Das ist übrigens ganz toll, Abba Vater zu rufen, das heißt Papi. Ohne despektierlich zu sein, es heißt Papi. Möchtest du zu Gott Vater sagen? So wie das kleine Kind, das wartet darauf, dass der Vater von der Arbeit nach Hause kommt. Der Vater ist Richter. Wenn der Vater von der Arbeit nach Hause kommt, da sagt das kleine Kind nicht, hallo, da ist ja der Richter. Es sagt, Papi, schön, dass du da bist. Möchtest du von Herzen das sagen zu Gott? Möchtest du von Herzen, willst du? Ist das deine Sehnsucht? Ist das dein Wunsch? Und wenn er noch so fein ist, Christus nachfolgen, möchtest du das gerne? Dann darf ich dir zusagen, dann darfst du wissen, dass du sein Kind bist. Denn dieses Wollen, das kann der Mensch nicht bewirken. Das ist Menschen unmöglich. Gott allein kann ein solches Wollen bewirken. Er wirkt das Wollen und das Vollbringen über unser Verstehen hinaus. Nur Gott kann so einen Willen in dir erzeugen. Das ist für dich der Zeuge. Du hast das Bewusstsein, jetzt sage ich mal, formuliere das jetzt mal so, ich möchte gerne Gott nachfolgen. Ich möchte sein Kind sein. Und du weißt, dass dieser Wunsch, diese Sehnsucht in deinem Herzen nur vom Heiligen Geist sein kann. Hier wirken Geist des Menschen und Geist Gottes zusammen. Komme zum Schluss. Das ist übrigens auch etwas, fällt mir doch noch was ein, das ist übrigens auch etwas, was ihr in der Taufe sagt. Da werdet ihr gefragt, willst du, unter anderem werdet ihr gefragt, willst du Jesus nachfolgen? Da werdet ihr nicht gefragt, wirst du Jesus nachfolgen? Oder bist du in der Lage, Jesus nachzufolgen? Da werdet ihr gefragt, möchtest du das? Willst du das von Herzen? Ich sage euch, wenn du das willst, dann wirst du immer wieder die Erfahrung machen, dass du die Werke des Leibes, so wie der Text es uns sagt, tötest. Diese Erfahrung wirst du immer wieder machen, trotz deiner Sünde, trotz deines Versagens, trotz deiner Niederlagen, trotz deines Fallens. Gott lässt dich nicht fallen. Zum Schluss zwei Bilder. Ja, diese Eisenbahnwaggons, die stehen da schon seit längerer Zeit. Das Gras wuchert schon so. Und jetzt stellt euch mal vor, der eine Eisenbahnwaggon sagt zu dem anderen, hey, lass uns mal losfahren. Stehe schon so lange. Naja, ihr wisst, das geht nicht, ne? Die brauchen eine Lok. Du kannst keinen Schritt gehen ohne Jesus. Keinen Schritt, der gut ist. Keinen Schritt, der dem Himmel sich nähert. Keinen Schritt auf dem Weg zur Ewigkeit. Du brauchst ihn. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Nächstes Bild. Und trotzdem versuchen wir das immer wieder. Ja, wir versuchen es doch immer wieder. Hier, kennt ihr vom Kindergeburtstag, da bläst einer einen Luftballon auf und da blasen wir viele Luftballons auf mit unserer Atemluft. Und was passiert mit den Luftballons, die wir dann aufgeblasen haben? Die bleiben am Boden. Hier brauchen wir Helium, damit die aufsteigen. Die brauchen Geist, um aufzusteigen. Eigene Mühe und eigene Kraft, sie helfen nicht. Du brauchst Jesu Kraft. Könnt jetzt hier noch weitermachen, aber ich muss Schluss machen. 20 Minuten sind ja längst überschritten, die ich bekommen habe. Also mache ich hier Schluss. Komme zurück zum Ausgangsthema. Christsein, Frust oder Lust? Liebe Gemeinde, wenn wir realisieren, dass die Auferstehungskraft Jesu in uns lebt, wenn das wahr ist, dann dürft ihr darauf vertrauen. Er wird in euch das vollbringen, was ihr nicht könnt. Dann dürft ihr wissen, ich bin Kind, Kind Gottes. Er wird mich nicht fallen lassen. Er wird mir hinterher besen auf meinen Abwegen. Er gibt mir diese Kraft, die er verheißen hat durch den Glauben. Das gibt Hoffnung. Das gibt Hoffnung für dieses Leben. Das gibt Hoffnung, auch wenn ich Niederlagen erleide. Das gibt Hoffnung, auch wenn ich hinfalle. Dann stehe ich nämlich wieder auf. Das macht Freude. Da macht es Freude, Jesus nachzufolgen. Dann macht es Freude, ihm zu dienen. Das ist kein Frust. Das ist Lust. Amen. Dann spreche noch ein kurzes Gebet. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Herr Jesus, wir können dir nur Danke sagen. Wir können dich nur preisen in der Höhe. Dir gebührt alle Ehre und alles Lob. Von dir kommt alle Kraft. Du bist die Quelle des Lebens. Herr, lass uns diese Quelle erfahren. Herr, danke, dass du durch den Glauben uns alles schenkst, was wir brauchen, damit wir ein Leben führen können, das dir gefällt. Vater, wir danken dir, dass du in uns das schaffst und bewirkst, was dir gefällt, was gut ist für uns. Herr, wir bitten dich, dass wir das mehr und mehr erleben, dass wir die Werke des Fleisches töten, wie deine Schrift sagt. Herr, wir danken dir, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir heute von dir empfangen dürfen. Segne uns. Amen.